Herzlich willkommen zu einem neuen Manova-Gespräch, heute in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Zeitpunkt. Und mein heutiger Gast ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen.
Ja, grüß dich, Elisa.
Wir sprechen jetzt über die Herausforderung des Friedens. Und Daniele, du bist Historiker und Friedensforscher, doch eigentlich erforschst du Kriege. Was lernst du daraus über den Frieden?
Also ich habe mich einfach immer gefragt, warum wir Menschen uns überhaupt töten. Also es ist ja nicht so offensichtlich, dass wir das tun sollten oder tun müssen oder immer wieder tun. Und ich lerne eigentlich, dass es normal ist, dass wir Konflikte haben. Also jeder, der eine Beziehung hat, jeder, der Kinder hat, jeder, der eine Arbeitsstelle hat oder jeder, der zur Schule geht, weiß, Konflikte gehören zum Leben. Und darum sage ich auch immer, Konflikte sind etwas völlig Normales und wir sollten auch nicht traurig sein, wenn wir Konflikte haben. Das gehört einfach dazu. Aber ich glaube wirklich, das Entscheidende ist, dass wir uns nicht töten, wenn wir Konflikte haben, sondern dass wir eben im Gespräch bleiben. Das wissen wir ja schon irgendwie auf der persönlichen Ebene, dass das so ist. Aber es gilt eben auch für die politische Ebene. Und da untersuche ich jetzt im Moment den Ukraine-Krieg, ich untersuche den Gaza-Krieg. Es ist immer sehr viel Material, aber ich versuche diese Einsicht, die wir aus dem persönlichen Bereich haben, in den politischen Bereich einzubringen und zu sagen, auch dort gilt zum Beispiel das UNO-Gewaltverbot.
Und ehemalige Friedensbewegungen oder Leute, die sich oder Institutionen, die sich für den Frieden eingesetzt haben, wie in der Schweiz, der Schweizerische Friedensrat, in Deutschland die Grünen, ehemalige Friedenspartei, treten heute für die Bewaffnung der Ukraine ein. Brauchen wir eine neue Friedensbewegung und wie entsteht die?
Ja, also den Frieden darf man auf keinen Fall den Grünen überlassen, weil die haben ja jetzt eine ganz andere Position entwickelt. Ich finde immer so, die Grünen sind olivgrün geworden, weil sie haben eigentlich zuerst gesagt, Waffen in Kriegsgebiete nie. Ja, das war so die Position und das ist eigentlich die Position, die ich weiterhin halte. Also ich bin weiterhin der Meinung, man sollte keine Waffen in Kriegsgebiet liefern und zwar nie. Also es macht einfach gar keinen Sinn und die Grünen haben dann eigentlich sehr intensiv nach der russischen Invasion in die Ukraine, also nach dem 24. Februar 2022, dafür lobbyiert, dass man Waffen in die Ukraine liefert. Auch die SPD hat dann eigentlich gesagt, unbedingt Waffen an die Ukraine liefern. Also bei den Grünen am bekanntesten ist natürlich die Außenministerin Annalena Baerbock. Sie hat sich wirklich für Waffenlieferungen eingesetzt. Bei der SPD am bekanntesten ist Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Der hat auch zuerst gesagt, nein, keine Panzer und dann, okay, doch Panzer. Aber auch die dritte Partei, die in Deutschland an der Regierung ist, die FDP, hat sich auch sehr für Waffen eingesetzt. Dort ist die bekannteste vermutlich Frau Strack-Zimmermann, die wirklich auch sehr, sehr immer für Waffen und noch mehr Waffen und noch mehr Waffen. Also eigentlich jedes Interview mit ihr ist, wir brauchen mehr Waffen. Und das heißt, alle drei Parteien, die an der Regierung sind, sind für Waffenlieferungen. Was ich eigentlich sehr interessant finde, ist, dass dann auch die Opposition, oft ist ja eigentlich so, die Opposition in einer Demokratie ist immer dagegen. Egal, was die Regierung macht, ist einfach dagegen. Sogar wenn die Regierung etwas macht, wo früher so was oft so, hat vielleicht sogar die Opposition gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache, aber wir müssen unser Profil schärfen, also wir sind dagegen. Und die CDU-CSU ist eben erstaunlicherweise überhaupt nicht gegen Waffenlieferungen, sondern Merz ist da vielleicht der bekannteste Politiker und der ist extrem für Waffenlieferungen. Und dann haben wir das Gefühl, ja, dann sind ja alle für Waffenlieferungen, dann bleibt die AfD und die Linke und dann hat sich die Linke noch aufgespannt mit Bündnis Sarah Wagenknecht, die jetzt erst sehr neu sind und die AfD und die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht, die gegen Waffenlieferungen sind. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn jetzt mit der Friedensbewegung in der Schweiz oder in Österreich? Auch dort sind sehr, sehr viele Leute, sind wie, ich sag mal, eingeknickt und haben gesagt, ja, aus nie wieder Krieg wurde hin und wieder Krieg. Und darum würde ich sagen, leben wir in Zeiten von großer Verwirrung. Auch Julian Assange ist im Gefängnis. Ich meine, das ist ein Zeichen für große Verwirrung, weil Julian Assange ist ja wie du Journalist. Und er ist ein mutiger Journalist, der Kriegslügen aufgedeckt hat über den Irakkrieg. Und dann bin ich der Meinung, Julian Assange müsste unbedingt freigelassen werden. Und diejenigen, die ins Gefängnis müssten, wären eigentlich Tony Blair, der britische Premierminister, und der frühere Präsident George Bush, weil die haben ja den Irak überfallen. Also diejenigen, die das Leid erzeugt haben, sind in Freiheit. Und der Journalist, der es aufklären wollte, ist im Gefängnis. Also kurzum, Und die Grünen liefern Waffen und waren früher für den Frieden. Also es sind sehr viele Dinge, wo man als Beobachterin oder als Beobachter merkt, wir leben schon in Zeiten des Wahnsinns.
Ja, es geht ja sogar noch weiter, weil Menschen, die sich für Frieden zu Wort melden oder auch nur für Verhandlungen, werden diffamiert, ja. Wie jetzt sogar der Papst.
Ja, das ist der Verrückte. Der Papst geht raus und sagt, man soll die weiße Fahne hissen. Und das bedeutet ja einfach, dass sich weniger Menschen töten gegenseitig. Und das ist immer richtig. Also der Papst hat meiner Meinung nach absolut recht. Und ich bin jetzt nicht der, der in jedem Interview sagt, der Papst hat recht. Aber in diesem spezifischen Fall, ich bin jetzt nicht mit der katholischen Kirche aufs Engste verbunden, aber ich beobachte, ich weiß auch nicht, was der Papst sonst immer verschiedene Dinge sagt. Aber in diesem Punkt muss ich einfach sagen, glaube ich, dass sein Engagement ehrlich ist, dass er wirklich gesagt hat, ich finde es sehr schade, dass Ukrainer und Russen sozusagen sterben und dass jeden Tag dieses Blut fließt. Das hält er für unsinnig, auch weil natürlich führende Analytiker, zum Beispiel John Mersheimer in den USA, sagen, der Krieg ist verloren für die Ukraine. Das heißt, jeden Tag, den sie länger kämpft, schickt sie einfach ihre jungen Männer nach vorne, die werden getötet und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und das, was ja eigentlich auffällt, ist, dass auch führende Politiker in der Europäischen Union, wie Frau von der Leyen, dass die natürlich immer sagen, ja, Waffen liefern und zieht in den Krieg, aber sie selber halten natürlich ihre Familien aus den Kriegen raus. Ja. Und dann werden immer andere werden verheizt und werden nach vorne geschickt. Das heißt, ich finde, der Papst hat das ja richtig gesagt und ich finde auch erstaunlich, dass alle, die sich für den Frieden engagieren, übrigens an der Stelle auch ein Lob an eure Arbeit bei Monova und auch beim Zeitpunkt. Also es gibt ja wirklich auch Medien, die wirklich für den Frieden, ja, über lange Zeit schon sozusagen sich hinstellen.
Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
Aber es ist auch bei mir so, wenn ich dann einen Vortrag halte und sage, wir sollten Frieden finden. Heute hier in Rostock sage ich auch, wir sollten keine Kriege führen, da kommen 2000 Menschen. Also es sind viele Leute, die das nicht wollen. Aber es ist oft passiert, dass dann irgendwie draußen die Antifa stand und Nazi, Nazi.
Aber das wäre meine Frage. Also die Diffamierungen, das erleben jetzt viele, die sich dazu äußern. Dir passiert das seit Jahren.
Ich kenne es.
Wie gehst du damit um?
Also, da möchte ich eigentlich allen sagen, lasst euch nicht einschüchtern. Also lasst euch nicht einschüchtern. Weil das ist natürlich schade, wenn jemand sagt, man sollte keine Waffen in die Ukraine liefern und postet das vielleicht auf Facebook, weil das sein Kanal ist, oder du postest es auf Twitter oder auf X, wie man jetzt sagt, oder auf Instagram, oder macht auch eine Demo oder verteilt Flyer oder sagt es an der Uni in einem Seminar oder sagt es vielleicht in der Schule, wenn mit dem Lehrer diskutiert wird, dass man einfach die Position vertritt. Und dann ist es für die meisten Menschen sehr schmerzhaft, diese erste Erfahrung, dass man abgewertet wird. Dass dann die anderen sagen, das ist die falsche Position, das wäre mal noch freundlich. Und dann heftiger ist, du hast keine Ahnung, das ist schon eine Abwertung. Oder die nächste Position ist dann einfach, du bist ein Schwurbler. Und Schwurbler heißt so, du erzählst nur Unsinn. Also das sagt man mir die ganze Zeit, ganz was sind Schwurbler. Am Anfang musste ich nachschauen, was das überhaupt heißt, Schwurbler. Okay. Und die nächste Stufe ist ja dann, du bist ein Nazi. Ja, also du bist ein Nazi, weil du bist gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiet. Und da möchte ich eigentlich allen Menschen, denen das passiert, raten, dass sie dann sich nicht einschüchtern lassen. Sondern sie einfach sagen, du, ich bin trotzdem gegen Krieg, weil man kann die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen. Und dann dabei bleiben. Und das braucht ein bisschen Übung, aber ich hoffe doch, dass ich ein Beispiel bin, das zeigt, dass man dabei fröhlich bleiben kann, weiterhin ein gutes Leben haben kann. Also man löst sich nicht in Luft auf, wenn man beschimpft wird.
Aber es ist sozusagen auch eine innere Übung dann, das nicht so ernst zu nehmen, sich nicht damit zu identifizieren, was die
Genau, Leute absolut. Es ist eine innere Übung. Ich habe sogar mal ein Jahr lang kalt geduscht, einfach um zu sehen, wie reagiert man auf Schocks. Also es geht ja grundsätzlich darum, wie kann ich mich als Mensch im Chaos weiterhin dem Frieden verpflichtet fühlen. Und das geht wirklich nur durch die innere Kraft. Also man kann nicht sagen, ich schaue, was ARD schreibt und was immer die sagen, sage ich auch. Also da hat man die Orientierung schon total verloren. Sondern man muss tief in sich hineingehen und sich fragen, wie wichtig ist mir der Friede? Und wenn es ein großes Anliegen ist, und mir ist richtig ein ganz großes Anliegen, ich weiß die auch, und wirklich, es sind Tausende da draußen, Millionen, ehrlich gesagt, denen ist ein großes Anliegen, dann muss man diese Kraft in sich drinnen spüren, im Herzen oder in der Seele oder im Bewusstsein oder wo auch immer man das verortet. Es ist ja nicht im Knie. Und von dort muss die Kraft kommen. Und dann darf man wirklich nicht einknicken, wenn jemand sagt, du Idiot, das ist doch jetzt ein guter Krieg, warum bist du dagegen?
Oder auch nicht aggressiv sein, weil man eben gekränkt oder verletzt
genau.
ist. Das ist dann quasi noch für fortgeschrittene
ja.
Friedensarbeiter oder ja. Aktivisten. Eben auch das zu lernen, nicht zurück mit der gleichen Energie zurück zu antworten, sogar zu lernen, okay, ich gebe da gar keine Kraft rein.
Genau, also das ist ja etwas, was uns allen sicher schon passiert ist, dass wir beleidigt wurden und dann haben wir den anderen auch beleidigt. Also das normale Muster ist, der eine sagt Idiot und der andere sagt selber Idiot. Aber das ist so, ich sage mal, das ist einfach, das geht im Millisekundenbereich. Das ist nicht so, jetzt überlege ich mir, was sage ich und dann 10 Sekunden später, jetzt habe ich es, auch Idiot. Sondern es geht sofort hin und das sind konditionierte Muster. Alles, was sehr schnell geht, ist konditioniert. Und da kann man eigentlich eine Pause einlegen, würde ich eben allen in der Friedensbewegung empfehlen, dass sie dann, wenn sie beleidigt werden, zuerst atmen. Okay? Und einfach 10 tiefe Atemzüge machen. Natürlich, dann entsteht diese komische Stille, wo der andere denkt, ich habe dich gerade beleidigt, was geht ab, wann wirfst du etwas? Und in dem Moment dreht man das ganze Spiel. Und man kann in dieser Zeit auch eine neue Formulierung finden und sagen, du kannst mich schon beleidigen, aber ich bin trotzdem für den Frieden. Und das gibt ein völlig anderes Spiel. Also das ist eine Art revolutionäre Kommunikation.
Und du hältst ja seit vielen Jahren Vorträge schon. Jetzt bist du eben auf Tour.
Weißt du, seit 20 Jahren schon.
Seit 20?
Ach, 1000 Vorträge habe ich jetzt gehalten.
Krass, herzlichen
Glückwunsch. Ich bin schon lange auf Tour, wie man so schön sagt. Ich bin ja auch schon 51. Ich habe immer gefragt, wie lange ich das eigentlich mache, aber ja, ich bin schon lange dabei, muss ich sagen. Es ist auch wie einer, der Gitarre spielt und schon ganz viele Auftritte hat. Ja, ich mache es schon lange. Ich habe viel Erfahrung und ja, würde natürlich damit gerne auch andere inspirieren, dass sie nicht Angst entwickeln, wenn sie diffamiert werden. Ich möchte ihnen sagen, dass es richtig ist, sich für den Frieden einzusetzen. Nie wieder Krieg bleibt richtig.
Ja. Also und jetzt bist du auf Tour zum Thema Weltfrieden.
Ja.
Und also hat sich das jetzt verändert? Da sind auch immer mehr Leute dann gekommen. Vor 20 Jahren war das wahrscheinlich noch nicht so groß wie jetzt.
Nee,
also,
da waren viel weniger. Nee, am Anfang war ein kleiner Raum, wo ich einfach meine Freunde eingeladen habe. War Vortrag 1, gratis. Und es war natürlich für die Freunde so, dass die kommen mussten, weil ich habe denen gesagt, ich möchte euch mal erklären, da beim 11. September, da wurden wir angelogen, WTC 7 und was auch immer. Da kam meine Schwester, da kam meine Mutter, da kam meine Freunde, mit denen ich Handball gespielt habe. Und ich meine, die waren zum Teil überhaupt nicht so an internationaler Politik interessiert. Aber ich habe auch gesagt, Jungs, ihr müsst mal kommen, das ist echt interessant. Ich hab das was zusammengestellt. Das war mir wirklich ein Anliegen. Und dann am Anfang habe ich dann in Schulen gesprochen und dann haben Firmen mich angefragt, ob ich bei Firmen sprechen kann. Und viele Jahre habe ich bei Firmenanlässen gesprochen, war gleichzeitig Dozent an der Universität Basel. Dann habe ich an der Universität Zürich unterrichtet, Geschichtsstudenten unterrichtet. Da war eine kleine Gruppe, 30 Studenten in einem Seminar.
Ja, ja. Und wie viele sind jetzt bei so einem Vortrag?
Heute
wie
sind viele 2000.
Waren? 2000, okay.
Hier in Rostock sind 2000 und vor 2 oder 3 Tagen, ich weiß, das ist manchmal gar nicht mehr, ich wache so im Hotel auf und frage mich, wo ich bin, aber vor wenigen Tagen war ich in Hamburg, da waren dann 1000 und dann war das ausverkauft. Und dann haben halt viele geschrieben, können Sie noch mal einen Vortrag halten? Und dann habe ich in Hamburg habe ich 2 angeboten, da waren es dann noch mal 1000, beide waren ausverkauft. Und dann, wo war ich noch? In Bremerhaven, da waren, ich glaube, 1400. Und dann noch in Hannover waren, ich glaube, auch 1400. Also das war alles jetzt in den letzten Tagen. Und was ich einfach wirklich aus meiner Sicht den Menschen sagen kann, lasst euch nicht täuschen, wir sind viele. lasst euch nicht täuschen. Und man sieht das den Menschen ja äußerlich gar nicht an, ist der jetzt in der Friedensbewegung oder nicht, weil das siehst du nicht. Das sind reiche Leute in der Friedensbewegung, das sind arme Leute in der Friedensbewegung, das sind Männer in der Friedensbewegung, das sind Frauen in der Friedensbewegung, das sind Inländer, also Deutsche in der Friedensbewegung, das sind Ausländer. Ich bin ja hier auch Ausländer, Schweizer, und das sind Junge in der Friedensbewegung und das sind Alte in der Friedensbewegung. Also Junge, aus meiner Sicht junge 20-, 30-Jährige sind für mich die Jungen. Und das sind alte Menschen in der Friedensbewegung, die sind 80, die sind 70, die haben schon gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Die haben nie ihre Haltung geändert. Die sagen, ich war schon immer gegen diese ganze Waffenindustrie und ich war immer gegen diese ganze Kriegshetze. Und die wissen auch schon, weil die sind erfahren, die wissen, wie der Hase läuft. Die kommen, glaube ich, also ich kann es nicht ganz sicher sagen, die kommen nicht zum Vortrag, weil sie was Neues hören, sondern die freuen sich, dass der Ganzer das öffentlich sagt und die wollen das auch unterstützen. Ja.
Und was wünschst du dir von deinen Zuschauern, was sie dann mit dem Wissen, was sie aus deinem Vortrag mitnehmen, auch machen?
Dass sie sich mehr getrauen. Dass sie also dann irgendwie, wenn sie bei den Nachbarn eingeladen sind und jemand halt mit Inbrunst darüber spricht, dass man unbedingt mehr Waffen in die Ukraine liefern muss und dass Deutschland sich auch solidarisch mit Netanyahu zeigen muss und dass eigentlich, dass diese Idee von, man muss das Böse, sagen wir mal, die Russen ausrotten oder das Böse, die Palästinenser ausrotten oder die Hamas ausrotten oder die Ungeimpften ausrotten oder die AfD ausrotten oder was immer die alle immer ausrotten wollen, dass das ein großer Irrtum ist. Also es geht nicht darum, andere Menschen auszurotten. Und wir waren schon mal da bei dieser Idee, andere ausrotten. Und dass die sich dann getrauen, im Gespräch zu sagen, ja, aber das sind doch auch Menschen. Also die Russen sind doch Menschen, warum soll man die jetzt töten? Oder die Palästinenser sind doch auch Menschen, warum soll man die jetzt töten? Oder auch die AfD wählen, warum soll man die töten? Also das ist doch, weil das sind wirklich Menschen von der Antifa, sind da rumgelaufen und haben geschrieben, AfDler töten. Man kann dann darüber sprechen, da wurde dann lang gestritten, das Plakat war nicht so gemeint oder so irgendein Schreibfehler, ich weiß gar nicht, was da gestritten wurde. Aber die Haltung, die Geisteshaltung ist oft totalitär, auch während der Corona-Zeit hieß es dann, die Ungeimpften am besten sterben die gleich und so. Und das ist einfach ein totalitärer Ansatz. Und das möchte ich eigentlich, oder hoffe ich, dass die Menschen, die dann zu den Vorträgen kommen, dass die sich dann getrauen zu sagen, ich sehe das anders. Sowohl Ukrainer wie Russen gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl Juden wie Muslime gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl Geimpfte wie Ungeimpfte gehören zur Menschheitsfamilie. Das sind ja ganz einfache Kommunikationsmittel, die ich mitgebe. Also ich werde auch heute Abend wieder erklären, alle gehören zur Menschheitsfamilie und wir sollten uns untereinander nicht töten. Ich sage ja eigentlich, Elisa, ich sage nichts Neues. Ja, bei jedem Vortrag sage ich das. Ich sage nie, und in diesem speziellen Fall empfehle ich den Einsatz einer Atombombe. Würde ich nie sagen.
Und du sagst auch immer wieder, dass die Wiederholung so wichtig ist.
Ja.
Weil ja die Propaganda auch immer wiederholt.
Genau, die Propaganda hat eigentlich viel, viel mehr Sendezeit. Also ich sehe nur, Agnes Strack-Zimmermann ist jeden Tag auf Sendung. Und sie sagt immer, noch mehr Waffen. Und jetzt war ja diese neue Geschichte, dass die Luftwaffenoffiziere diskutiert haben, dass man ja eigentlich mit einem Marschflugkörper, so ein Marschflugkörper, der kann eben sehr schnell ganz tief den Boden entlang flitzen und ist darum durch die Luftabwehr kaum abzufangen, weil die meisten Geschosse gehen hoch durch die Luft und schlagen ein und dann kann man die oben abfangen. Aber wenn ein Marschflugkörper, du musst dir das so vorstellen, da ist sozusagen das Meer und da kommt ein Berg. Ein Marschflugkörper geht so, tastet das ab, geht über den Berg, senkt sich wieder ab und flitzt. Das ist ein Marschflugkörper. Einfach die meisten Menschen wissen gar nicht, was ein Marschflugkörper ist. Und der Taurus ist eben ein sehr hochentwickelter Marschflugkörper und der fliegt auch sehr schnell und so weiter. Und ich verstehe schon, dass die Offiziere und auch gewisse Militärs dann fasziniert sind von ihren Waffen. Aber die Idee ist dann immer, mit dieser Wunderwaffe, das war schon beim Leopard so, also dem Panzer, mit dieser Wunderwaffe werden wir alles verändern. Aber wenn ich mir dieses Gespräch anhöre, dann sehe ich einfach, dass tatsächlich Offiziere und das hochrangige Offiziere in der deutschen Bundeswehr darüber gesprochen haben, Russland anzugreifen, weil die Krimbrücke ist Teil von Russland. Also ob man die Krimbrücke oder Moskau bombardiert, das ist alles Russland. Und da denke ich, wir haben schon einen sehr fortgeschrittenen Zustand des Wahnsinns erreicht, weil die Bundeswehr, wenn ich so sagen darf, war von vom Zweiten Weltkrieg ab bis 95, also das gab sie gar nicht, dann wurde sie gegründet und dann, also Deutschland war von 45 bis 95, also 50 Jahre lang nie wieder Krieg. Okay, man hat nicht an Kriegshandlungen teilgenommen, das war 50 gute Jahre. Aber dann, 95 waren die ersten Einsätze in Bosnien, aber dann richtig war es 99, die Bombardierung von Serbien. Haben also Serbien bombardiert. Als nie wieder Krieg wurde hin und wieder Krieg. Joschka Fischer von den Grünen, auch von den Grünen, und Gerhard Schröder von der SPD haben Deutschland dort wieder in den Krieg geführt, wieder mit den Amerikanern zusammen, US-Präsident Bill Clinton. Und dann 2001 waren ja diese Terroranschläge vom 11. September, wo ich immer wieder sage, Leute, wir wurden angelogen, das wurde nie richtig geklärt, WTC-7 wurde gesprengt, eigenes Thema. Und dann ging es nach 2001, hieß es, jetzt müssen wir nach Afghanistan. Und dann ging die Bundeswehr nach Afghanistan, wieder mit den Amerikanern, also nicht nur Serbien, sondern Afghanistan hat man auch Krieg geführt. Und dann 2015 hat man Krieg gegen Syrien geführt. Viele haben das überhaupt nicht in Erinnerung, dass Deutschland Krieg gegen Syrien geführt hat. Man hat damals die Luftaufklärung gemacht für die amerikanischen Bombardierungen. Und gut, jetzt ist das alles vorbei. Serbien, Afghanistan, Syrien ist vorbei. Und dann ist die Idee entstanden, dass das alles nicht so schlimm ist, weil ja, die Serben haben ja nicht zurückgeschossen, die Afghanen haben auch nicht zurückgeschossen und die Syrer auch nicht. Dann denkt man, dann könnte man doch jetzt die Russen bombardieren. Aber da möchte ich wirklich sagen, das ist eine ganz andere Gewichtsklasse. Wenn man sich ein bisschen mit internationaler Politik beschäftigt, dann wird man sofort erkennen, die Russen würden zurückschlagen. Man kann nicht, Deutschland kann nicht sagen, wir zerstören russische Brücken und gehen davon aus, dass Russland dann keine deutschen Brücken zerstört, sondern da kommt man auf eine ganz andere Ebene und man muss verstehen, dass die Amerikaner im Hintergrund das anschieben. Die freuen sich, die würden sich freuen, wenn die Deutschen Russen töten und dann die Russen Deutsche töten und dann geht das in eine endlose Spirale. Und das sagt zum Beispiel George Friedman, den ich heute im Vortrag auch zitieren werde, sagt, ja, wir wollen die Deutschen und die Russen untereinander immer wieder in einen Krieg verwickeln. Das ist einfach wichtig, dass das die Leute wissen. Aber George Friedman 2015 hat das offen gesagt.
Und das für mich finde ich auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass es eben auch jetzt, also Macron hat es neulich auch gesagt, eventuell auch Leute aus der EU dort kämpfen sollen. Also der Krieg würde hierher kommen, was das wirklich bedeutet.
Ja.
Dass junge Leute haben heute Angst, dass sie vielleicht eingezogen werden. Also Freunde von mir, die Pazifisten sind.
Ja.
Hättest du ganz kurz vielleicht noch, was junge Pazifisten aus der Friedensbewegung machen können mit dieser Gefahr der Wehrpflicht, die jetzt auch sogar im Gespräch ist teilweise, oder?
Einfach nicht an die Front gehen, weil Macron geht ja nicht selber an die Front, sondern er ist Präsident von Frankreich. Er gibt ein Interview, aber er wird überhaupt niemals selber an die Front gehen, sondern eigentlich sollen die Besitzer der Rüstungskonzerne an die Front gehen. Und dann wird der wäre sofort fertig mit dem Krieg, sondern die verheizen ja eigentlich aus allen Ecken her die jungen Leute. Und weißt du, was Macron dort gesagt hat? Er hat eigentlich gesagt, dass NATO-Soldaten vielleicht in der Ukraine eingesetzt werden können. Das ist einfach wieder ein Zeichen von Wahnsinn. Das ist nur Wahnsinn, weil es sind schon jetzt verdeckt Amerikaner, Briten und Franzosen in der Ukraine, vielleicht auch Deutsche, aber die sind verdeckt dort. Und jedes Land sagt, oh nein, die sind gar nicht da. Die Russen wissen, dass die da sind. Weil es sind so komplexe Waffensysteme, dass sie natürlich Offiziere dort haben ohne Abzeichen oder Special Forces oder Geheimdienstmitarbeiter. Und das weiß man, weil in der Ukraine wird ja immer der Sprachraum abgehört. Und eigentlich sollte da nur Russisch und Ukrainisch sein. Aber da ist auch Französisch, da ist auch Englisch und da ist auch mit amerikanischem Akzent, da hört man auch Deutsch. Und es ist eben nicht so, dass die russischen und die ukrainischen Soldaten so sprachbegabt sind, dass sie all diese Fremdsprachen auch noch sprechen, sondern das sind halt wirklich ausländische Truppen im Einsatz. Aber das ist im Bereich, wo man sagen kann, es ist ohne Unterstützung offiziell. Aber was Macron jetzt gemacht hat, ist, er hat das eine Stufe höher gehoben und hat gesagt, ja, man könnte doch eine Gruppe aus Polen reinschicken und eine Gruppe aus Frankreich reinschicken. Ja, das ist das Rezept für den Dritten Weltkrieg.
Und
das sollte man nicht tun. Und da würde ich wirklich den Pazifisten auch raten, nicht zu gehen. Wenn die Regierung sagt, geh, würde ich sagen, nein.
Also es ist quasi so als Schlussresümee, könnten wir sagen, für unsere Zuschauer, was wir trainieren dürfen, ist unser Mut.
Ja.
In Gesprächen mit Nachbarn, mit Freunden zu unserem Pazifismus zu stehen,
genau.
Dabei auch zu atmen.
Ja, tief zu atmen.
Und selbst nicht dann in die aggressive Energie reinzukommen.
Genau, weil sonst fängt man selber an zu schreien und das ist einfach nicht die friedliche Kommunikation.
Und junge Leute genauso den Mut antrainieren, dass sie eventuell dann wirklich Nein sagen.
Sag Nein zum Krieg, weil man kann ja dann studieren, was ist denn mit den jungen Menschen in der Ukraine passiert. Ja, die sind in den Krieg gezogen, sind jetzt schwer verletzt oder tot. Und das Durchschnittsalter der ukrainischen Armee ist 42 Jahre.
Aber hätten sie dem entgehen können?
Es ist sehr schwierig. Einige sind über die Grenzen geflohen, andere haben, weil sie reich waren, bestochen. Einige sind auch nach Russland geflohen. Aber ich denke, ich persönlich halte es für klüger, wenn man einem verrückten Führer nicht folgt. Ja. Weil Macron ist ja auch nur eine Zeit lang da, oder Zelensky ist auch nur eine Zeit lang da, oder Bush. Und die sind alle nur eine Zeit lang da. Und wenn man sozusagen auf der einen Seite sein eigenes Leben hat und auf der anderen Seite einen verrückten Führer, dann ist eigentlich blinder Autoritätsglaube, kann ich nicht empfehlen. Weil wenn die Führer gerecht wären, wenn die Führer ehrlich wären, dann könnte man darüber sprechen. Ja, aber es ist ja... Das sind Zeiten des Wahnsinns, totaler Wahnsinn. Und sind auch total verlogen. Also die Führer reduzieren alle Risiken für sich und schieben alle Risiken zu den anderen rüber. Sie schauen nur für sich. Sie schauen ja gar nicht fürs Land. Also da in Deutschland wieder 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das ist ja Steuergeld. Ich fahre da immer wieder mal mit der Deutschen Bahn. Da könnte man das Geld investieren. Aber nicht bei der Bundeswehr. Oder wenn man mit diesem Geld, das sage ich auch in den Vorträgen, wenn man Traumaarbeit machen würde, mit diesem ganzen Geld, das man in die Rüstungsindustrie schickt, dann könnten wirklich tiefgreifend die Gesellschaft in eine positive Entwicklung, und da gibt's ganz viele Menschen, die Traumaarbeit oder auch sonst Friedensarbeit machen könnten, die brauchen auch gar keine Handgranate und keine Landmine für ihre Arbeit, sondern die brauchen eigentlich das Gespräch oder auch die Berührung oder das... Man hat hier wirklich auch die Fähigkeiten, Frieden zu schaffen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich denke mir gerade, wenn du das mit den Steuern erwähnst, das ist vielleicht auch ein gutes Argument für Friedensbewegte, wenn sie mit Freunden sprechen und dann die Steuern sagen, seid ihr damit einverstanden, dass unsere Steuern anstatt für Sachen, die uns dienen, für Waffen ausgegeben werden?
Ja, und es sind 56 Milliarden, die Deutschland ausgibt. Und die Amerikaner sind 877 Milliarden. Das sind die Gelder, welche die Rüstungsindustrie, ich sag mal, verschlingt. Und dann sage ich immer, okay, was bekommen wir dafür? Schau Libyen an. Frankreich, USA, Großbritannien, Libyen zerstört. Was ist das, der Leistungsausweis? Schau Afghanistan an. Zerstört. Ja. Was haben sie mit Irak gemacht? Zerstört. Syrien? Zerstört. Ukraine? Zerstört. Also wie viel wollen wir jetzt noch mal schauen, was mit Deutschland passieren wird? Kann ich dir gleich sagen. Zerstört. Mhm. Und das müssen die Leute verstehen, dass eigentlich Krieg ist wie Krebs und der kann überall Metastasen bilden und eigentlich die Sprengung von Nord Stream am 26. September 2022, meiner Meinung nach durch die Amerikaner, ist eigentlich schon ein Kriegsakt der USA gegenüber Deutschland. Und da hätte Scholz schon sagen müssen als Bundeskanzler, ich akzeptiere das nicht, ich möchte Deutschland aus dem Krieg raushalten. Aber er erinnert sich ja nichts, an gar nichts erinnert er sich.
Es geht darum, dass wir jetzt... die Verantwortung übernehmen, weil wir merken, die Politiker tun es nicht.
Die Politiker tun es nicht, die Massenmedien tun es auch nicht. Also nochmal ein Dank an die Friedensmedien, weil wir brauchen wirklich Medien für den Frieden statt Medien für den Krieg. Und da hoffe ich sehr, dass Manova und Zeitpunkt und es gibt Nachdenkseiten und Apollut, es gibt einige, aber die Neue Zürcher Zeitung, ARD und Spiegel werden es nicht richten. Also die haben ein ganz klares Feindbild und die Menschen merken das auch immer mehr. Die merken, was da im ZDF kommt, ist ja immer Waffenlieferung, 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 Waffenlieferung. Ist egal, wann man einschaltet, Waffenlieferung, Waffenlieferung. Es heißt nie. Und jetzt schalten wir live zu unserem Experten ins Studio und der sagt, Deutschland muss versuchen zu deeskalieren. Wir sollten Friedensgespräche führen und Waffenlieferung ist der falsche Weg. Das gibt's einfach nicht. Das findet man bei euch, aber die anderen sind alle Medien für den Krieg.
Und leider. Wir machen weiter. Macht und du weiter. Musst gleich los, deswegen
beende
ich das jetzt einfach mal so abrupt und bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für dein Engagement für den Frieden, Elise. Mach einfach weiter so. Lass dich nicht einschüchtern. Wäre ja gelacht.